Einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir ein spannendes Thema. Wir sind in einer Predigtreihe zu Lukas 15. Ich denke mit uns darüber nach, was es bedeutet, eine Gemeinschaft zu sein, die von dem geprägt ist, was Jesus wichtig war, was Jesus getan hat. Und Jesus hat uns in Lukas 15 drei Gleichnisse erzählt. Er hat drei Geschichten erfunden, um bestimmte Dinge zu erklären. Wir nehmen immer so einen Aspekt und fokussieren uns darauf. Heute ist das Thema Sohn sein. Ich habe da mal noch ein Bild eingeblendet zu dieser Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Ich weiß nicht, wer dieses Bild kennt. Ich kenne dieses Bild schon eine ganze Weile und es gibt auch ein Buch dazu. Das ist auch zu Lukas 15 von Henry Nouwen geschrieben. Nimm sein Bild in dein Herz. Er erzählt so seine Geschichte mit diesem Bild und legt dabei auch Lukas 15 aus. Ist auch ein spannendes Buch. Vielleicht werde ich das ein oder andere noch in den nächsten Predigen einflechten. Mir ist das Thema Sohnsein ist mir wichtig, weil das einer der Kernabschnitte ist, auch in dieser Geschichte, dass der jüngere Sohn zurückkommt und der ältere Sohn draußen bleibt. Aber bevor wir da in die Details gehen, würde ich doch sagen, lesen wir lieber miteinander mal den Text und dann können wir uns mit den Details befassen. Ich blende euch den Text ein, dann könnt ihr mitlesen, vielleicht unterbreche ich zwischendurch und erkläre noch was. Aber mir ist wichtig, dass wir immer wieder mal den ganzen Text lesen und nicht nur aus unserer Erinnerung heraus mit dem Gleichnis beschäftigen, sondern ganz konkret mit dem, was Jesus erzählt hat. Wir lesen da in Lukas 15, Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Taglöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort, »und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. »So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt, und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten.« »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Sohn sein. Ich finde es eine faszinierende Geschichte, die Jesus hier erfindet. Und er rückt zwei Figuren oder drei Figuren ins Zentrum. Den jüngeren Sohn, den älteren Sohn und den Vater. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, was Sohn sein heißt. Und ich möchte euch kurz zeigen, dieses Bild von Rembrandt, das enthält wirklich viele coole Details. Wenn man hier zum Beispiel sieht, der jüngere Sohn, wie er da vor dem Vater auf dem Boden kniet und der Vater ihm liebevoll die Hand auf die Schultern legt und der Sohn ist barfuß der Schuh ist durchgewetzt oder kaputt und daneben der ältere Sohn, der hat, dafür muss man ein bisschen rauszoomen, ganz rechts auch mit diesem roten Mantel, der auf diese Szene schaut, aber nicht wirklich beteiligt ist und auf Distanz zu seinem jüngeren Bruder bleibt. Ich finde es faszinierend, diese Geschichte mit den beiden Söhnen. Und ich möchte mit euch gerne darüber nachdenken, was kennzeichnet es denn eigentlich, Sohn zu sein? Was beinhaltet das Sohnsein? Das ist mein zweiter Punkt. Wie wird man denn Sohn? Und was kennzeichnet die Gemeinschaft der Söhne? Also gehen wir mal zum ersten Punkt, zum ersten Gedanken. Was kennzeichnet es, das Leben als Sohn? Wir sehen hier, bei dem jüngeren Sohn kommt was heraus, was wichtig war für das Gleichnis und auch für Jesus. Ich habe das ganz unten markiert. Als er noch bei den Schweinen sitzt, als er sich noch überlegt, zurückzugehen, als er noch gar nicht zu Hause ist, führt er ein Selbstgespräch oder formuliert schon mal den Text, legt sich zurecht, den er seinem Vater sagen möchte. Und der Text lautet: Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und als er dann nach Hause kommt und der Vater ihn im Arm nimmt, da sagt er es dann auch. Hier am Ende, ich habe es nicht markiert, aber auf weiß, Ende Vers 21, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Wir merken, wie dieser jüngere Sohn genau weiß, was er seinem Vater sagt, was er angerichtet hat. Und wir kennen vielleicht den Begriff Sohn einfach unter der Überschrift Abstammung. Oder ich bin der Sohn von Wolfgang und Ruth Fassen. Wir kennen diesen Begriff eigentlich mehr so als Abstammungsbegriff, wo ich herkomme, was meine Eltern sind. Aber in der damaligen Gesellschaft bedeutete Sohn viel mehr. Ich meine, vielleicht gibt es auch heute noch, dass man sagt es ja manchmal, da ist einer von Beruf Sohn. Aber in der damaligen Gesellschaft war Sohnsein wirklich was Besonderes. Das war nichts, da ging es nicht nur um die Abstammung, da geht es um die ganze Familie, da geht es um die ganze Vorsorge, da geht es darum, dass man Teil von einer Großfamilie ist. Die Familie war die Gemeinschaft, die einen versorgt hat. Und die Söhne waren auch privilegiert. Wer Sohn war, war keine Tochter, oder? Und die Söhne, die haben mehr geerbt. Die Söhne, die haben mehr Verantwortung getragen. Das war in der damaligen Gesellschaft so, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Und das will, ich glaube, ist auch nicht das Thema von dem Gleichnis. Aber wir müssen uns einfach überlegen, was kennzeichnet Sohn sein? Sohn war damals was Besonderes, im Gegensatz zur Tochter. Der älteste Sohn, der war der Erbe. Und wir merken es ja auch in der Geschichte, der älteste Sohn, der ist dabei ganz fleißig. Und wir lesen da, am Ende sagt er das ja selber, so viele Jahre diene ich dir jetzt und hab mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Sohn zu sein, das war was Besonderes, das war ein besonderer Status in der damaligen Gesellschaft, denn man hat sich daran beteiligt, die Versorgung der Familie aufrechtzuerhalten. Es ging um den gesellschaftlichen Rang. Man war eben nicht Tagelöhner. Beim jüngeren Sohn merkt man das ja, der will zurück und denkt sich, ich habe da meinem Vater Schande bereitet, Sohn geht gar nicht mehr, aber Tagelöhner, das könnte ich noch werden. Und so entscheidet er sich zu dieser Strategie. Er will eigentlich sagen, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich habe Schande über dich gebracht. Sohn sein war was Besonderes. Es ging um den gesellschaftlichen Rang und, das habe ich gerade eben auch schon angedeutet, es ging um das Erbe. Söhne haben mehr geerbt als Töchter. Und das muss man im Hinterkopf haben, wenn man dieses Gleichnis verstehen will, wenn man verstehen will, was Jesus damit meint. Und wenn wir merken, hey, Sohn sein ist was Besonderes in der damaligen Gesellschaft, dann merkt man vielleicht auch, was es für eine Revolution ist, wenn Paulus im Neuen Testament auf einmal davon anfängt zu sprechen, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, Söhne Gottes sind. Ich habe euch zwei Stellen mitgebracht aus dem Galaterbrief, die wir da anschauen können. Die erste Stelle steht in Galater 3, Vers 26 und 28. Da sagt Paulus zu Menschen, die in der heutigen Türkei gelebt haben, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Versteht ihr, was da Revolutionäres drinsteckt? Paulus, der Jude, schreibt an Menschen, die in der Türkei leben, also unsere heutige Türkei, in Galatien, schreibt er, ihr alle seid durch den Glauben an Jesus Christus Söhne und Töchter Gottes. Und er betont es, dass es nicht nur für Männer gilt, nicht nur für Jungs, sondern auch für Frauen, dass es nicht nur für Reiche gilt, sondern auch für Sklaven und für freie Menschen genauso. Und dass es nicht nur für Juden gilt, sondern auch für Griechen. Und das ist eigentlich was Revolutionäres in der damaligen Zeit, dass man sagt, hey, du bist Sohn Gottes. Diese Übersetzung, die ich da verwendet habe, die macht es ganz gut, die beschreibt natürlich Söhne und Töchter Gottes. Aber man muss sehen, zwischen Sohn und Tochter gab es in der damaligen Gesellschaft einen Unterschied und im griechischen Text steht da eigentlich Söhne. Für unser Verständnis ist es wichtig, dass wir das ausdeutschen. Aber wenn man zu einer Frau damals gesagt hat, du bist auch ein Sohn Gottes, dann war das eigentlich ein Ehrentitel. Dann hat man der gesagt, hey, du bist was Besonderes. Denn Sohn sein war was Besonderes. Und Paulus bringt in Galater 4 nochmal einen Gedanken dazu, wenige Verse nach den ersten Versen. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Sohn sein war was Besonderes. Und Paulus macht es hier deutlich. Jesus war der Sohn Gottes. Und er kommt in diese Welt, um anderen Menschen zu ermöglichen, die Rechte in die Rechte von Söhnen und Töchtern, da steht Sohnschaft im Griechischen, eingesetzt zu werden. Also Söhne Gottes zu werden, diese Rechte zu bekommen. Und dann seid ihr Söhne und Töchter Gottes. Und dann erhaltet ihr auch noch den Geist des Sohnes. Die Zusammenhänge finde ich spannend und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, Sohn zu sein, das war etwas Besonderes. Und deswegen lohnt es sich auch, darüber nachzudenken, was kennzeichnet Sohn sein? In der damaligen Gesellschaft war das eine Ehrenbezeichnung. Es ging nicht um wenig, sondern es ging um viel. Die Familie war ja sozusagen auch das wichtigste Organ in der damaligen Gesellschaft. Damals, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen, damals gab es keine AHV, keine Pensionskassen, damals gab es keine Sozialversicherung oder kein Sozialamt, wo man hingehen konnte, wenn man Probleme hatte. Damals gab es keine staatlichen Zuschüsse. Das war alles in der Familie geregelt. Und gerade deswegen ist dieser Begriff Sohn so wichtig. Und Paulus nimmt diesen Begriff Sohn und erklärt, wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du zum Sohn Gottes. Manchmal höre ich das, dass Leute sagen, ja, alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind Söhne und Töchter Gottes. Ich habe damit ein bisschen Mühe, ehrlich gesagt. Ich finde es erstmal völlig übergriffig, weil nicht jeder will was mit Gott zu tun haben. Und dann glaube ich, dass jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, aber ob jeder Mensch wirklich ein Kind Gottes sein möchte, das weiß ich gar nicht. Und wir merken ja in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, der Vater ist bereit, seinen jüngeren Sohn loszulassen. Und er rennt ihm auch nicht nach. Ja, er kommt ihm entgegen. Ja, er liebt ihn. Ja, er vergibt ihm. Ja, er nimmt ihn an. Ja, er nimmt die Kosten der Vergebung auf sich, klar. Er ist ein genialer Vater. Aber er macht ihn nicht einfach gegen seinen Willen wieder zum Sohn. Sondern das ist ein Geschenk vom Vater. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wenn wir uns als Kinder Gottes beschreiben, wenn wir sagen, wir sind Söhne und Töchter Gottes, dann ist es ein Ehrentitel, dann ist es was Besonderes. Jetzt möchte ich noch gern ein bisschen genauer darauf eingehen. Ja, was beinhaltet es denn eigentlich, Sohn zu sein? Was beinhaltet es so? Und ein bisschen was haben wir jetzt gerade eben schon in diesem Bild gesehen und auch im Text. Wer Sohn ist, hat einen Vater. Ich meine, das ist vielleicht ein bisschen banal, aber ich glaube, dieses Gleichnis und dieses Bild und auch die Texte aus dem Galaterbrief, die helfen uns ganz neu zu verstehen, hey, da wird ein Sohn, ein Mensch wird zum Sohn und bekommt seinen Vater zurück. Es geht ja nicht nur um das Haus und um das Fest, sondern es geht um die Beziehung zum Vater. Diese Beziehung zum Vater hat er verloren. Es geht nicht nur um das, was der Vater ihm geben kann, sondern es geht um das, was der Vater für ihn ist. Wir lesen das nochmal kurz nach, Vers 20. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voll Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Wer Sohn ist, hat einen Vater. Und spannenderweise betont es ja gerade auch Paulus in Galater 4, der Text, den ich vorhin gelesen habe, nochmal der 6. Vers. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Der Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. So diese persönliche Anrede, die sogar Jesus verwendet hat, Abba für Gott, die sagt Paulus, die bewirkt der Heilige Geist in eurem Leben. Ihr habt auf einmal einen Vater und dieser Vater, der verändert euer Leben. Der macht euch zum Sohn. Da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Aber der beschenkt euch. Und dieser Vater, das ist das Entscheidende, was du bekommst. Dann ist, was bedeutet es oder was beinhaltet es, Sohn zu sein? Lass uns da nochmal genauer hinschauen. Wer Sohn ist, lebt in der Nähe des Vaters und hat Zugang zu seinem Besitz. Das hat den jüngeren Sohn ja gerade bewegt. Und ich persönlich find das, das hat den jüngeren Sohn ja gerade bewegt, dass er nach Hause geht. Er hatte nichts mehr zu essen. Er hat sich an das erinnert, was der Vater hat. Und er hat sich an den Besitz des Vaters erinnert und hat da gedacht, sein Vater ist mindestens so gnädig, dass er ihn zum Tagelöhner macht. Und wer beim Vater lebt, der lebt in der Nähe des Vaters und hat Zugang zu seinem Besitz. Die Bibel vergleicht Gott immer wieder mit einem Vater. Jesus sagt zum Beispiel mal, wenn ihr Gott um etwas bittet, dann wird er euch doch nicht einen Stein geben, weil euer natürlicher Vater wird euch keinen Stein geben. Wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, ich habe Hunger, dann sage ich allerhöchstens mal, ja, jetzt noch nicht, wir essen gleich oder wir haben doch gerade gegessen. Aber es ist doch nicht so, dass ich meinen Sohn hungern lasse. Und Jesus sagt dann an der Stelle im Neuen Testament, hey, wenn dein natürlicher, leiblicher Vater so gut zu dir ist, wie viel mehr wird dich der Vater im Himmel mit allem beschenken, was du zum Leben brauchst, bis hin zu dem Heiligen Geist. Wer Sohn ist, der hat Zugang zu dem, was der Vater besitzt. Und der lebt in der Nähe des Vaters. Der ist nicht auf Distanz. Der braucht nicht anklopfen. Der kann mit seinen Sorgen und Problemen direkt zum Vater kommen. Das beinhaltet doch Sohn sein. Und das Nächste, was mir wichtig ist in dieser Geschichte, ist, wer Sohn ist, lebt in Sicherheit und erlebt die Liebe des Vaters. Vielleicht steckt das für dich hier schon im letzten Punkt drin. Aber mir ist wichtig zu betonen, hey, dieser Vater, der ist bereit, seinem Sohn alles zu geben. Und er nimmt ihn als Sohn wieder an. Und es ist diese große Liebe des Vaters, in der wir auch mit Gott leben dürfen. Das sagt der Jesus in dieser Geschichte. Er sagt ja gerade, dass diejenigen, die weit weg sind von Gott, dass sie wieder zurückkehren können. Wenn man sich den älteren Bruder anschaut, dann merkt man, auch der lebt ja in der Distanz zum Vater. Er kann dem Vater gegenüber einfach aufzählen, was er alles gemacht hat und sich darüber beklagen, dass er noch nie einen Ziegenbock bekommen hat. Und der Vater in der Geschichte, die Jesus erfindet, der sagt dann diesen Satz, der mir persönlich so wehtut, weil ich denke, es beschreibt manchmal auch die Realität in unseren Kirchen und in unserer westlichen Welt, dass der Vater zu dem Sohn sagt, hey, alles, was mein ist, ist dein. Und du hast ja schon alles. Und ich glaube, wer sich auf Jesus einlässt, der wird immer mehr erleben, wie er aus diesem Reichtum Gottes leben kann. Und dass diese Liebe Gottes nicht davon abhängt, dass du die richtige Leistung bringst. Ich will euch die Frage anschauen, wie wird man Sohn? Wie wird man Sohn? Wie wird der jüngere Sohn wieder Sohn? Da lesen wir, doch der Vater befahl seinem Sohn, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Wie wird man Sohn? Der Vater macht uns schlicht und ergreifend zu seinem Sohn. Der Vater macht uns einfach zum Sohn. Es gibt zwei Bilder im Neuen Testament dafür, wie man Kind Gottes werden kann. Entweder durch eine neue Geburt, dass der Heilige Geist in unser Leben kommt und das wird mit einer neuen Geburt verglichen, oder durch Adoption. Im Grunde genommen ist das Muster, was man hier sieht in dieser Geschichte, Adoption. Der Sohn kommt und sagt, ich bin es nicht mehr wert, Sohn genannt zu werden, und er bekommt ein wunderschönes Kleid, er bekommt einen Ring, er bekommt Sandalen, er wird wieder in diesen Stand als Sohn eingesetzt, er wird vom Vater wieder voll akzeptiert. Der Vater in seiner Liebe, in seiner Gnade macht ihn wieder zum Sohn. Und ich glaube, der Vater ist der Schlüssel zum Sohnsein in dieser Geschichte. Wir sehen das auch beim älteren Bruder. Der ältere Bruder, der erlebt, dass der Vater rauskommt. Und als Antwort auf die Klage, die der ältere Bruder äußert, sagt der Vater, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Es ist der Vater, der uns zu dem Sohn macht. Auch beim älteren Sohn. Er geht raus zum älteren Sohn. Er erklärt ihm, hey, wir haben doch Grund, uns zu freuen. Dein jüngerer Bruder, mein jüngerer Sohn, war tot. Und jetzt ist er wieder lebendig. Er war weit weg. Er war wie tot und ist zurückgekommen. Er ist umgekehrt. Ich habe ihn wieder angenommen als Sohn. Und jetzt haben wir einen Grund zur Freude und zum Feiern. Und Sohn wird man dadurch, dass der Vater einem zum Sohn macht. Natürlich ist die Frage, für wen steht der Vater in der Geschichte? Wir glauben ja an einen dreieinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Und natürlich ist es schnell gedacht, dass wir alleine von Gott Vater reden. Aber ich habe auch schon in anderen Predigten darum, wo es um Vergebung gegangen ist, davon gesprochen, dass der Vater auch ein Stück weit für Jesus steht, für Jesus selbst. Denn der Vater bezahlt ja einen Preis dafür, dass er dem Sohn vergibt, dafür, dass er auch den älteren Sohn einlädt, wieder zurückzukommen. Und in dem Buch von Tim Keller, was wir gemeinsam lesen und was ich gerne nochmal empfehle, wenn du es noch nicht hast, es lohnt sich auch jetzt, es noch anfangen zu lesen oder vielleicht auch in eine Kleingruppe dazuzukommen. In dem Buch spricht von Tim Keller davon, dass es einen wahren älteren Bruder gibt. Einen älteren Bruder, der bereit ist, Mittler zu sein zwischen dem und den Preis zu bezahlen, der notwendig ist, damit der jüngere Sohn Vergebung bekommen kann, damit wir Vergebung bekommen können und damit auch der ältere Sohn umkehren kann. Und dieser wahre ältere Bruder, der kommt zwar nicht in der Geschichte vor, aber der ist Jesus selbst. Jesus, der ans Kreuz geht. Und wir haben das hier auch gelesen im Galaterbrief gerade vorhin. Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Der Sohn, der für uns stirbt, der macht uns zu Kindern Gottes. Der ermöglicht uns die Umkehr. Der versöhnt uns mit dem himmlischen Vater. Und wir können dann sagen, aber lieber Vater. Wie wird man Sohn? Halten wir uns das nochmal vor Augen. Was macht der jüngere Sohn, um wieder Sohn zu werden? Was trägt er dazu bei? Nichts. Er bringt nichts. Ja klar, er kehrt um, er kommt zur Besinnung, er bereut, was er gemacht hat. Er sagt zum Vater, hey, ich weiß, ich habe dir Schande bereitet, aber das macht dich noch nicht zum Sohn. Das, was der Vater macht, das macht ihn zum Sohn. Er leistet keinen Beitrag dazu, um Sohn zu sein. Er wird einfach mit dem Sohnsein beschenkt. Und ich glaube, der ältere Sohn, der hat es auch nicht begriffen. Der redet nur von dem, was er alles geleistet hat und versteht gar nicht, dass er eigentlich alles hat. Und er verpasst das große Fest, zumindest in unserer Geschichte, wir wissen nicht, wie sie ausgeht. Er bleibt draußen, er wird zornig, er wird wütend auf den Vater. Er kritisiert den Vater und hat eigentlich mehr Interesse an den Dingen des Vaters als am Vater selbst. Und auch da steht die Einladung des Vaters, doch einfach zu erkennen, hey, dass das Sohnschaft ein Geschenk ist und dass er ja schon alles hat. Und dass es gar nicht darum geht, dass der Vater ihm etwas vorenthalten hat, sondern dass er das schon lange genießen kann. Und ich finde, Sohn, zeigt die Geschichte, wird man dadurch, dass der Vater uns zum Sohn macht. Und wenn wir uns fragen, wie tut der himmlische Vater uns zu seinen Kindern machen, dann kommen wir auf Jesus. Jesus, der für uns stirbt. Jesus, der bereit ist, sein Leben zu geben. Jesus, der die Macht der Sünde zerbricht. Jesus am Kreuz, das ist das größte Zeichen der Liebe Gottes. Und Jesus ist der Weg zum Vater, sagen wir immer wieder als Christen. Und das ist nicht einfach eine Selbstverständlichkeit, sondern wir merken, dass wir Gottes Kinder werden können. Das bekommen wir geschenkt. So wie der jüngere Sohn und so wie der ältere Sohn auch. Gehen wir noch zum Schluss auf einen vierten Punkt. Mir ist es ja wichtig, in dieser Predigtreihe immer wieder auch darüber nachzudenken, was sagt es eigentlich über die Gemeinschaft derer aus, die zu dieser Familie Gottes gehören? Was sagt es eigentlich auch über uns als Gemeinde aus? Wie leben wir, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus in diesem Gleichnis sagt, in unserer Gesellschaft heute? Das Gleichnis, das habe ich schon oft erklärt, das richtet sich eigentlich an die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus kritisieren und nicht damit klarkommen, dass er mit Leuten ist, die nicht so perfekt waren wie sie, die sich nicht an alle Gebote gehalten haben und wo sie den Eindruck hatten, das kann man doch als frommer Mensch nicht machen, sich mit denen abzugeben. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und es ist relativ klar, der ältere Bruder, und ich denke, das wird auch in diesem Bild von Rembrandt deutlich, der ältere Bruder, der steht für die Pharisäer, die Jesus kritisieren. Der ältere Bruder kritisiert den Vater für seine Gnade, für seine Liebe, für seine Großzügigkeit und dafür, dass er sich mit diesem jüngeren Bruder, mit diesen ganzen Sündern abgibt. Und warum, wie prägt denn jetzt dieses Sohnsein die Gemeinschaft der Söhne und natürlich auch der Töchter? Aber ich habe ja am Anfang erklärt, dass das Sohnsein was Besonderes ist. Für uns müssen wir immer Tochter dazu denken, aber in der damaligen Gesellschaft wäre das nicht das Gleiche gewesen. Und deswegen so die Frage, was kennzeichnet denn die Gemeinschaft der Söhne? Und manches davon haben wir schon angeschaut in vergangenen Predigten. Das eine ist hier, das war es ein bisschen schnell, Umkehr und Vergebung. Die Gemeinschaft der Söhne, das hat der ältere Sohn nötig und das hat der jüngere Sohn nötig, ist geprägt von Umkehr und Vergebung. Dass man umkehrt, sich davon abwendet, den Vater nicht zu suchen, sich davon abwendet, dem Vater zu kritisieren und Vorschriften machen zu wollen, sondern dass man das annimmt, was der Vater einem schenken möchte. Umkehr und Vergebung, das soll unsere Gemeinden prägen, das soll die Gemeinschaft prägen, von der Jesus da spricht. Es geht nicht darum, dass wir von oben herab aufeinander schauen und dass wir mit unseren Leistungen glänzen, sondern es geht darum, dass wir Vergebung erleben in unseren Gemeinden. Dass wir Orte sind, wo Menschen umkehren können, auch ehrlich werden können und Fehler eingestehen können und Vergebung erleben. Nicht nur Vergebung von Gott, sondern auch untereinander. Wo wir zueinander sagen können, hey, das war nicht gut, was ich gemacht habe. Und wir erleben dann, dass wir einander vergeben und dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Das Zweite, auch darüber haben wir schon gesprochen, ist, diese Gemeinschaft ist geprägt von Wahrheit und Liebe. Diese Gemeinschaft ist geprägt von Wahrheit und Liebe. Das ist nicht einfach nur so, dass man Schwamm drüber macht, wenn jemand einen Fehler macht, oder dass man gar nicht darüber redet, wie lebt man denn eigentlich als Teil der Familie Gottes in dieser Welt. Es ist nicht so, dass es einfach egal ist, wie wir leben. Aber es ist nicht die erste Frage, machen wir alles richtig? Sondern es gibt eine Wahrheit, die uns auch hilft, einander zu korrigieren. Und deswegen gehört zu dieser Wahrheit unbedingt auch die Liebe. Die Liebe, die der Vater schenkt, die soll auch uns prägen. Ich meine, Jesus sagt mit dieser Geschichte zu den Pharisäern ganz klar, ändert eure Haltung. Seid bereit für das, was der himmlische Vater machen möchte in dieser Welt. Geht auf diese Sünder zu, schließt sie nicht aus, sondern kommt mit, feiert mit, schließt euch dieser neuen Gemeinschaft an, in der Umkehr und Vergebung prägend sind, Wahrheit und Liebe, und seid auch bereit zu verzichten auf das, was euch zusteht. Selbstlosigkeit prägt die Gemeinschaft. Wir sehen das im Neuen Testament an ganz vielen Stellen, dass Christen, Menschen, die Christen werden, die zur Gemeinde Jesu dazukommen, dass sie anfangen, Dinge zu verkaufen und damit Leute in der Gemeinde unterstützen, dass Arme von denen unterstützt werden in der Gemeinde, die reich sind. Wir haben das inzwischen alles an Staat delegiert. Aber in den ersten Gemeinden findet es so statt, dass die Christen sich gegenseitig helfen, dass sie sich unterstützen. Es ist eine Selbstlosigkeit. Und es ist vor allem auch eine Freude. Ich finde, da werden wir noch lange mal drauf eingehen in einer extra Predigt. Ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir Christen haben manchmal das Feiern verlernt. Und wir haben das Freuen verlernt. Es geht darum, dass wir uns freuen über das, was Gott in dieser Welt tut. Es geht darum, dass wir freuen, was Gott anderen Menschen schenkt. Es geht darum, dass wir uns freuen, dass wir Kinder des himmlischen Vaters sein dürfen. Diese Gemeinschaft der Söhne und Töchter soll geprägt sein von Freude. Sohn sein, das ist ein Privileg. Das ist was Besonderes und ich möchte kurz nochmal zusammenfassen. Was kennzeichnet das Leben als Sohn? Das war so die erste Frage. Einfach, dass es was Besonderes ist, Gottes Kind zu sein. Dass es nichts Selbstverständliches ist und auch nichts Automatisches, aber dass es eine Ehre ist. Und dass Gott uns zu seinen Kindern macht, das ist was Besonderes. Und es beinhaltet ganz viel. Es beinhaltet, dass ich einen Vater habe, einen himmlischen Vater, dass ich in der Nähe dieses himmlischen Vaters leben darf, dass ich Zugang habe zu dem, was er hat, dass ich mir sicher bin, dass er mich liebt, dass ich mir nicht ständig seine Liebe verdienen muss. Was macht der jüngere Sohn, um geliebt zu werden von seinem Vater? Nichts. Sondern er bekommt es einfach geschenkt. Und deswegen beinhaltet die Sohn zu sein, dass ich geliebt bin und dass ich in Sicherheit beim Vater leben darf. Wie wird man Sohn? Wir bekommen es einfach geschenkt, weil Jesus alles tut. Sowohl der ältere Sohn als auch der jüngere Sohn können einfach feiern, können einfach die Zeit und den Zugang zum Vater genießen. Natürlich, beide müssen umkehren. Beide brauchen Vergebung. Beide müssen irgendwie neu anfangen und ihr Verhältnis zum Vater neu verstehen. Aber niemand von ihnen hat sich das verdient. Jeder hat es geschenkt bekommen. Und so ist es auch heute. Und das soll auch unsere Gemeinschaft prägen. Diese Gnade, diese Liebe, diese Wahrheit, diese Vergebung, diese Freude, dieses Feiern, diese Selbstlosigkeit. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen näher bringen, was es bedeutet, Sohn zu sein. Ich weiß, ich habe an manchen Stellen nur an der Oberfläche gekratzt. Und ich weiß nicht, wo du dich wiederfindest in dieser Geschichte. Ich merke, wenn ich die Geschichte lese, mit dem verlorenen Sohn, mit dem jüngeren Sohn habe ich kein Problem. Oder? Viele Leute haben mit dem verlorenen Sohn gar kein Problem. Ich finde es ja inzwischen eigentlich tragisch, dass wir diese Geschichte nur aus der Perspektive des verlorenen Sohns kennen und eigentlich gar nicht verstehen, dass es hier um zwei Söhne geht, die verloren sind. Aber meine Erfahrung ist, mit dem verlorenen Sohn hat man keine Probleme. Aber mit dem älteren Sohn, da gibt es Widerstand. Da sagen wir, das ist doch ungerecht. Und der macht doch alles richtig. Und der Vater sagt, ja, du hast alles richtig gemacht, aber du hast nicht verstanden, dass du schon Teil der Familie bist. Und du brauchst auch neuen Anfang mit mir als Vater. Und ich glaube, diese Geschichte provoziert Widerstand. Der Vater sagt nicht, das ist alles wertlos, was du gemacht hast. Aber er sagt, du vergisst, dass du Kind bist. Du hast noch nicht verstanden, was es heißt, Sohn zu sein. Denn alles, was ich habe, ist dein und du bist immer bei mir. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du dich in dieser Geschichte wiederfindest, ob du auch diesen Widerstand erlebst. Aber dann möchte ich dir heute Mut machen. Denk mal darüber nach. Was kannst du dazu beitragen, dass du Gottes Kind wirst? Und wenn du bereit bist, dir dieses Geschenk machen zu lassen von Gott, dann nimm es doch an. Lass dich von dieser Liebe prägen, von dieser Gnade, von der Freundlichkeit. Vielleicht schaust du dir mal das Bild von Rembrandt an. Ich blende es dir hier nochmal ein. Und staunst über den Vater, der so liebevoll seine Hand auf den Sohn legt. Ich will noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diese Geschichte. Und ich danke dir dafür, dass du uns neu zeigst, was es heißt, Sohn zu sein. Ich danke dir dafür, dass wir so einfach umkehren können. Ganz ehrlich gesagt, manchmal ist es gar nicht so einfach. Aber danke, dass es keine Vorbedingungen für deine Liebe gibt. Danke, dass ich sie mir nicht verdienen muss. Danke, dass du für uns stirbst. Und danke, dass du so ein guter Vater für uns bist im Himmel. Dass du uns versorgst, dass wir in deiner Nähe bleiben dürfen und dass wir bei dir in Sicherheit sind. Amen.